Ich habe meine sexy Samtcouch.
Richtig hot siehst du
Was
aus
ist
deiner
das für eine
Samtcouch.
Stimme? Was ist das für eine Stimme, die du hast?
Das ist die Sarah, sitzt auf der hotten Samtcouch-Stimme.
Das sind also Dinge, die dein zukünftiger Partner dann
Hallo.
zu hören bekommt. Falls du zuhörst, das ist dann only for you.
Wie creepy, ey, wie creepy.
Ja, das ist dann special.
Ich möchte jetzt aber dazu erwähnen, dass während ich das die ganze Zeit mein Sarah dabei die Couch gestreichelt hat. Sarah
Ja,
hatte den.
ich war
Du hattest den.
bereit. Ich war bereit für
Was?
dich. Oder ich bin bereit.
Quasi.
Das ist, ja.
Love it.
Es macht
Ja,
was
ich
mit
würde.
einem.
Macht was mit einem. Die Couch, die Stimme. Eigentlich wollten wir heute ganz anders thematisch starten als mit sexy Samtcouches.
Ja, tatsächlich, wir haben ja heute Deep Dive zum Thema.
Wir haben heute Deep Dive. Wir können ja erstmal hier ein Hallo, eine Begrüßung.
Herzlich willkommen zu Deutschlands Podcast Nummer 1.
Ja, das finde ich gut. Das finde ich lustig. Aber eigentlich sind wir damit auch direkt beim Thema. Das hier ist dein Podcast für Spaß und Größenwahnsinn.
Und nebenbei machen wir auch noch Deep Dives in psychologische Themen und Spiritualität.
Denn am Ende des Tages
Gibt es keinen Ersatz für Glitzer?
Haben wir einen Jingle?
Herzlich willkommen zur
10. Folge? Ich
zehnten
weiß es nicht.
Folge. Ja,
Geil.
zehnte Folge ist richtig krass.
Zur 10. Folge kein Ersatz für Glitzer. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Und wir haben tatsächlich heute was, ich wollte gerade sagen, vorbereitet. Wir haben es halt überhaupt nicht vorbereitet.
Ich
Sarah.
habe ein bisschen mir was überlegt, ja.
Ah, mega. Ich
Ja,
tatsächlich
also was heißt
nicht.
überlegt? Ich habe mir nur überlegt, weil das Thema ist ja psychische Symptome und wie wir da rausgekommen sind. Ich habe mal mir so überlegt, die Liste, was ich so hatte. Also jetzt auch keine krasse Vorbereitung, sondern weil häufig, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber häufig vergisst man, wie schlimm es mal war oder was eigentlich mal los war eine Zeit lang, wenn es einem irgendwie wieder besser geht.
Voll, 100%. Genau, also wir nehmen euch heute wirklich mit in persönliche Scheiße. In persönliche Scheiße, oder? Und wie man da
Ja,
rauskommt.
ja. Ich habe auch noch ein lustige, also es ist ein bisschen traurig lustig, aber ich finde sie schon lustig. Und zwar, als ich ja so physisch krank war, habe ich eine Zeit lang, so als es mir dann langsam wieder besser ging, dachte ich, ey, Gott sei Dank habe ich mit diesem ganzen mentalen Kram keine Themen. Gott sei, habe ich wirklich mal gesagt, glaube ich, also ich weiß, mir geht es halt physisch nicht so gut, aber Gott sei Dank, das Psychische, das ist ja Gott sei Dank von mir ferngeblieben. Ja, kann
Das ist so
man.
geil, weil hatte ich auch.
Ja,
Alles war so richtig beschissen, wirklich. Mir ging es so dreckig. Mir ging es so dreckig. Ich habe es teilweise, also ich habe wirklich oft Hilfe gebraucht, um auf Toilette gehen zu können, weil ich nicht mehr richtig gehen konnte. Und ich habe
ja.
gesagt, also psychisch, also
Gott sei Dank.
alles voll in Ordnung. Gut, dass der Zug an mir vorbeigefahren ist. Ich lasse lieber noch mal meine Blutwerte
Ja.
checken. Ey, übrigens, also ich muss jetzt aber erst noch mal was anderes hier erzählen. Ich habe wieder eine Panflötengeschichte.
Okay.
Ich habe zwei, ich habe zwei.
Was machen wir eigentlich, wenn du mal nicht mehr in Peru bist?
Ich weiß nicht.
Womit ersetzen
Ich
wir die?
weiß nicht.
Naja,
Gibt's
aber hau
nicht.
erst mal
Also,
raus.
ich hatte ja Geburtstag und ich habe von meinem Nachbar hier eine Soundmassage geschenkt bekommen. Und ich lag dann abends, ich hatte wirklich, es war einfach so ein geiler Tag und ich lag dann abends im Bett und habe diese Soundmassage bekommen. Das war mega schön. Ich hatte überall auf dem Körper so Klangschalen und ich weiß nicht, ob du schon mal, hattest du schon mal eine Soundmassage?
Nee.
Also da hat man dann, er hatte jetzt irgendwie 14 oder 15 Klangschalen, die lagen überall um mich rum, auf mir drauf und dann geht
Ach so,
halt so
die
diese
liegen dann auch
Vibrations.
wirklich auf einem drauf und
Die
so.
liegen, ja, voll. Und es ist richtig schön.
The real
The real deal. Keine halben
deal. The real
Sachen.
deal. Ja.
Ja, die liegen dann ja überall auf einem drauf und die erzeugen ja so eine Vibration. Die spürst du halt im Körper. Und das ist wirklich eine richtig tiefe Entspannung. Auf jeden Fall hat diese Soundmassage damit geendet. Also ich war gerade in so einem richtig meditativen Zustand und auf einmal merke ich, wie er halt anfängt, Flöte zu spielen. Und ich habe dann auch gemerkt, so ein Teil von mir hat es total genossen, weil ich gerade so entspannt war. Und dann musste ich aber halt einfach über mich selber lachen, weil ich ja jetzt in den letzten Folgen diese Panflöten so gehatet habe. Dann gemerkt habe, so, oh, eigentlich ganz schön.
Ja, ich glaube tatsächlich ja, dass die Flöte, vielleicht kannst du das noch mehr herausfinden und mal so einen kleinen, vielleicht müssen wir keine Folge darüber machen, aber mal so ein kleine Insight, weil ich glaube, dass diese Flöte, das ist ja was Besonderes, weil das ja die indigenen Völker sagen, dass das direkt zu der Seele spricht oder irgendwie sowas ganz Specialiges macht. So, es wäre doch cool, wenn du nochmal für alle, und mich würde es auch interessieren, wenn du es vielleicht nochmal rausfinden könntest, was das Besonderes ist, weil ich weiß nicht, ob du den kennst, Greg Braden, der ist irgendwie auch Wissenschaftler, der macht auch so, ja, spirituelle Sachen, aber in Verbindung mit Wissenschaft. Und der hat, ich habe mal von ihm was gehört, und der hat dann auch die Flöte ausgepackt, weil der war auch viel in Peru und so weiter und hat sich viel mit indigenen Völkern beschäftigt. Und er sagt, dass es ist irgendwas Specialiges. Ich glaube, es wäre irgendwie eine coole Info. Oder vielleicht weißt du es
auch. Ist es, glaube ich, auch. Und ich habe es ja auch schon mal in einer Zeremonie erfahren und fand es da auch total schön. Ich glaube, das Einzige, wo ich halt einfach merke, dass das nicht so mit mir resoniert, dass es einfach überall jeder macht, wo ich mir denke, ja, eigentlich, also manchmal höre ich dann irgendwie, und ich war zum Beispiel bei irgendwie diesen Inka-Städten, und da hat dann jemand angefangen, genau, in den alten Inka-Ruinen, und da hat jemand angefangen, Flöte zu spielen, und das hat irgendwie so dahin gepasst, und es hat so ins Setting gepasst, und es hat so eine ganz besondere Atmosphäre erzeugt, und da fand ich das zum Beispiel total schön. Ja, also es hat jemand für mich Flöte gespielt und ich habe es ehrlich gesagt auch ein bisschen genossen.
Darf man ja auch. Und hast du ja auch verdient, genau. Du hattest ja Geburtstag, da darf man sich's ja auch gut gehen lassen und Flöte genießen.
Hätte man jetzt auch irgendwie nicht erwartet, dass dieser Satz von mir kommt, es hat jemand für mich Flöte gespielt und ich habe es genossen, aber es ist passiert. How is it with you?
Also das Universum hat es gut gemeint, weil wir haben so voll das große Zimmer in dem Hotel bekommen. Also wir haben ein riesengroßes Zimmer, wo ein Bett steht und so weiter. Und dann sitze ich ja jetzt eben auf dieser Couch nochmal so ein Extrazimmer. Haben wir jetzt so nicht gebucht, aber ist halt praktisch.
Geil, erstmal die Suite und bekommen.
Ja, also eine Suite ist jetzt, genau, aber einfach super viel Platz. Ansonsten ist ja einfach immer noch richtig gutes Wetter an der Costa Blanca. Wir lassen es uns gut gehen. Und dann geht es ja auch schon übermorgen, jetzt am Donnerstag, wenn die Folge dann draußen ist, Richtung Heimat. Und ich habe mal geguckt, nach Hamburg sind es tatsächlich, also erstmal liegt Schnee, was eigentlich geil ist. Nee, aber es sind irgendwie 23 Stunden mit dem Auto. Wir machen das jetzt in Etappen. Aber so, da hatten wir so, oh, noch ein bisschen was vor uns. Aber genau, wir machen es in Etappen, machen auch noch einen Halt in Köln bei Freunden und Familie. Ganz entspannt. Aber das ist jetzt nichts, wo man so denkt, geil, das werden jetzt richtig geile Tage. Aber wir machen zwischendrin auch noch mal einen Halt in Girona und gehen da irgendwie nicht essen und so weiter. Also alles easy.
Aber ihr fahrt durch Frankreich, gell?
Genau, wir fahren einmal komplett.
Ja, da gibt es so leckeres Essen, Croissants.
Ja gut, gerade esse ich das ja nicht.
Ach ja, stimmt.
Gerade, wer weiß, was übermorgen ist. Ja, aber wollen wir direkt mal einsteigen nach lustigen Geschichten in ein bisschen ernstere Themen?
Genug gelacht jetzt hier. Es ist jetzt vorbei. Ja, genug ist genug. Man muss auch wissen, einfach wann Schluss ist jetzt.
Ja, die Samtcouch wird auch ernst.
Sarah streichelt wieder.
Ja, es ist voll schön. Ich sitze hier das erste Mal drauf tatsächlich, weil es gab keinen Grund, in diesem Raum zu sitzen. Und sie ist tatsächlich super weich. Und ich habe hier so eine Lehne für alle, die es jetzt nicht sehen können. Und meine Hand ist so abgelegt und ich streichel die ganze Zeit. Und wahrscheinlich hört man es am Ende noch im Podcast. Aber das Mikro ist immer dran.
Das rauschende Hintergrund. Hintergrundgeräusche. Sarah. Sarah streichelt die Couch.
Können wir es schon Themenfolge nennen oder ist es eher keine Themenfolge?
Ja, doch schon, oder?
Schon. Also was hatten wir für psychische, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Krankheiten, Symptome? Was sind Dinge, die uns geholfen haben? Ist ja das Thema, genau. Ne?
Ich glaube, das ist das Thema.
Haben wir uns darauf geeinigt vor einer Woche.
Wie kann man sich aus Scheiße rausnavigieren?
Ja.
Und auch hingucken, wenn man glaubt, es hat nichts mit einem zu tun.
Das stimmt auf jeden Fall. Glaubst du, wir brauchen einen Disclaimer?
Das weiß ich noch nicht.
Ich dachte irgendwie sowas mit, okay, wir teilen jetzt unsere Erfahrung und wir hoffen, dass unsere Erfahrung euch helfen kann. Und gleichzeitig, wenn jemand natürlich Probleme hat, Themen, es einem nicht gut geht, sollte man sich immer halt Hilfe holen. Ne?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das vielleicht auch nochmal, dieses, wir teilen das auch, um Inspiration zu geben, dass das so viel möglich ist, dass man so viel für sich shiften kann, so viel verändern kann, dass es sich lohnt, durch die Scheiße durchzugehen. Ja. Und hoffen, dass wir euch da einfach Impulse geben können. Genau.
Und wie bei, ich glaube, wie eigentlich bei allen Informationen einfach prüfen, so was fühlt sich für mich stimmig an, was von dem, was wir sagen, kann ich vielleicht mal ausprobieren oder ich denke mal drüber nach, den Rest einfach vorbeiziehen lassen. Voll.
Genau, also wenn ihr denkt, what the fuck are they talking, auch vollkommen okay.
Ja, völlig fein. Magst du denn? Magst du vielleicht anfangen, was deine, ist vielleicht mal diagnostiziert, nicht diagnostiziert, aber was waren so deine Krankheiten, was waren deine Symptome? Magst du uns da vielleicht kurz mitnehmen?
Ja, also diagnostiziert damals hatte ich auf jeden Fall chronische Migräne, also mehr als 20 oder mindestens 20 Migräneattacken pro Monat. Dann hatte ich Depression, Panikattacken, posttraumatische Belastungsstörung. Ich hatte eine chronische Blasenentzündung über 2 Jahre. Dann hatte ich immer mal wieder, auch wenn tatsächlich ich irgendwie also versucht habe, Medikamente zu nehmen, hatte ich schwerwiegende Nebenwirkungen, also bis zum Verlust von meinem Gehvermögen. Ich glaube, das waren so meine großen Symptome, sage ich mal. Genau, also meine posttraumatische Belastungsstörung hat sich dann auch so gezeigt, dass ich also richtig Probleme hatte, in Menschenmengen zu sein. Ich hatte total Probleme, Zug zu fahren, war wirklich mit den kleinsten Dingen überfordert. Ich weiß noch, einmal wollte ich eine Freundin am Bahnhof abholen und da waren so viele Menschen und ich bin einfach weinend zusammengebrochen und saß dann da auf einer Bank und habe überhaupt nichts mehr hingekriegt. Und das ist ja im Grunde auch, also es sind so klassische Symptome von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ich weiß ja, du hattest es auch, vielleicht magst du mal irgendwie erzählen nochmal was, ich finde, du kannst immer so schön erklären, was genau posttraumatische Belastungsstörung ist und vielleicht magst du dann auch mal erzählen, was so deine Symptome waren oder deine diagnostizierten Sachen.
So eine posttraumatische Belastungsstörung, also soweit ich das jetzt aus von dem, was ich gelernt habe, wahrgenommen habe, ist ja das ständige Erinnern oder Flashbacks an ein traumatisches Erlebnis. Und das kann in Anführungszeichen einfach so passieren oder durch Trigger oder eben auch durch ganz schlimme Albträume und so weiter. Und häufig sind diese Symptome, ist dann ja eben nicht einfach nur eine Erinnerung. Das heißt, du siehst nicht einfach nur ein Bild, sondern du fühlst es auch. Also du fühlst dich so wie damals während dieses traumatischen Erlebnisses. Und das nennt sich, glaube ich, intrusive Erinnerung. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber genau, wenn du sozusagen das Gefühl hast, du bist in dieser Situation und du steckst da fest und du kommst nicht mehr raus. Und ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Häufig ist es nämlich so, dass es ein traumatisches Erlebnis gibt und die posttraumatische Belastungsstörung setzt später ein. Wie war denn das bei dir? Hat das direkt danach eingesetzt oder hat es auch ein bisschen gedauert und kam dann erst paar Monate? Ich glaube, häufig sind es ein paar Monate. Manchmal kann es aber auch Jahre später erst hochkommen.
Nee, bei mir kam das ein paar Monate später auch erst so richtig hoch. Also es war so ein langsamer Prozess und die Symptome wurden halt immer mehr. Und genau, und so hat es dann auch irgendwann wieder aufgehört. Also es hat nicht plötzlich aufgehört, sondern je mehr ich irgendwie mich dem auch gestellt habe, desto mehr hat es aufgehört. Und es gab aber dann auch immer noch bei bestimmten Dingen, also ich hatte immer noch bestimmte Triggerberührungen vor allem, die mich dann in eine Panikattacke versetzt haben, auch noch einige, also obwohl die posttraumatische Belastungsstörung nicht mehr da war, gab es noch später auch so einzelne Situationen, ja.
Wobei das wahrscheinlich auch noch Teil dieser posttraumatischen Belastungsstörung ist oder war, ne?
Ja. Dass dich bestimmt, ja, also es war noch Teil davon, aber es war nicht mehr so präsent. Also ich hatte nicht mehr das, dass ich ausgefreakt bin, wenn ich in Menschenmengen war oder solche Geschichten. Das war nicht mehr. Was war denn eigentlich bei dir so los?
Ich dachte, bis vor 2 Jahren hätte ich gesagt, ich habe mit mentalen Sachen kein Problem. Hatte ich ja anfangs schon gesagt. Und dann war es bei mir, also mich hat es dann Anfang letzten Jahres, also jetzt fast vor 2 Jahren, dann einmal eigentlich überrollt, als Kindheitstraumata hochgekommen sind. Ein paar Erinnerungen hatte ich, habe sie aber nicht richtig zugeordnet, die wirklich angeschaut. Und dann kam es einmal wie mit so einem Hammer, kam irgendwie alles einmal hoch. Und dann eben auch posttraumatische Belastungsstörung, Depressionen, auch Panikattacken, was du ja beschrieben hast. Und was bei mir auch ein ganz großes Thema ist, sind Dissoziation. Ich weiß nicht, ob das bei dir Thema ist oder war. Das nee. Ist ja, wenn man physisch da ist, aber mental eigentlich komplett neben sich steht.
Ach so, doch.
So ganz ja. einfach erklärt. Und dann ist mir eigentlich bewusst geworden, letztes Jahr, dass ich eigentlich mein komplettes Leben in einem unfassbar dissoziativen Zustand, ich weiß gar nicht, ob man das so nennt, gelebt habe, weil ich auch einfach sehr, sehr wenig Erinnerung an meine Kindheit habe. Mir ist das schon so vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, mit der Mind-Body-Connection und so zu arbeiten und mich irgendwie mit innerer Arbeit auseinanderzusetzen, habe ich das mal irgendwo gelesen. Da hat jemand erzählt, so ja, ich habe irgendwie wenig Erinnerung an meine Kindheit. Und man weiß ja gar nicht, wie viele Erinnerungen haben eigentlich Leute und wie viele nicht. Und da gab es auch so Fragen, die man beantworten sollte. Und ich konnte auf super wenig, gar nicht jetzt nur negativ, sondern auch positive Sachen, auf super wenig Dinge eigentlich antworten, wo ich mich dann so gefragt habe, was habe ich eigentlich gemacht, so die ersten 20 Jahre oder vielleicht 16 Jahre, wie auch immer. Ja, und da einfach die, also sehr dissoziiert, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, weißt du das? Nee. Sehr dissoziativ ja. gelebt und auch letztes Jahr, als diese Kindheitserinnerungen hochgekommen sind mit den ganzen Symptomen, war ein ganz starkes Symptom eben auch, dass ich das Gefühl hatte, dass ich komplett neben mir stehe und eigentlich gar nicht anwesend war und auch gar nichts mehr gefühlt habe. Und was ich aber auch spannend finde, bei diesen ganzen Symptomen, die du ja auch erzählt hast, eigentlich sind ja alle Symptome ein Versuch des Körpers und ein Versuch des Nervensystems, uns zu schützen. Also eigentlich gerade ja, auch diese Dissoziation, mir ist das richtig aufgefallen, umso mehr ich, also im letzten Jahr oder eigentlich viel meiner Arbeit besteht darin, wieder zu mir zurückzukommen und umso mehr ich zu mir zurückkomme, umso mehr Schmerz fühle ich, also umso mehr ist sozusagen dran zu verarbeiten.
Aber das ist ja genau das Ding mit Traumata, dass du im Grunde einen Teil von dir abkapselst und wegpackst, weil du in dem Moment nicht in der Lage bist, das zu verarbeiten. Und gerade wenn man dann auch Sachen als Kind erlebt, dann passiert halt das, dass man sich nicht mehr erinnern kann, weil man einfach nicht in der Lage ist, das zu verarbeiten und es zu schlimm wäre, zu verarbeiten. Und deswegen ist ja die so Trauma-Integration auch so wichtig, weil es ja nicht darum geht, alles unbedingt immer bis ins Detail zu heilen, sondern diese Anteile zu sich zurückzuholen, weil man so eben wieder einen Zugang zu den eigenen Emotionen schafft.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das sind ja alles Mechanismen, um sich irgendwie zu schützen.
Ja.
Mich würde mal voll interessieren, wie würdest du Depressionen beschreiben? Vom Gefühl her.
Also ich glaube, man sagt ja, Depressionen sind ja so eine allgemeine Dumpfheit. Ich weiß nicht, so irgendwie eine Traurigkeit, eine Lustlosigkeit und so weiter. Wenn ich an meine depressiven Phasen zurückdenke, ist es wirklich vor allem eigentlich gar nichts mehr zu fühlen. So diese Dumpfheit war eigentlich da. Und was ich da auch spannend finde, ist, dass es gibt ja einen Teil der Medizin, der sagt, Depression ist ja so eine chemische Imbalance im Gehirn. Und eigentlich ist es ja aber das Nervensystem, das oder ein Teil davon ist auch das Nervensystem, das in dieser Freeze-Response ist. Also wenn ja manchmal Menschen, die Traumatisches erlebt haben, einige sagen, ja, ich konnte mich nicht bewegen, ich wurde überfallen oder irgendwas ist passiert und ich konnte mich nicht bewegen und das ist ja eigentlich die Freeze-Response. So was ist, wenn eigentlich Depressionen nicht unbedingt eine chemische Imbalance sind, sondern eigentlich eine verlängerte Freeze-Response vom Nervensystem und so habe ich es auch wahrgenommen. Also ich hatte Phasen, das war so ein paar Wochen lang, da konnte ich wirklich, ich konnte nichts machen, ich lag nur im Bett den ganzen Tag. Es hat nichts geholfen, Schlaf hat nichts geholfen, ich konnte nicht lesen, ich konnte kein Fernsehen gucken, ich konnte nicht ans Handy, ich konnte einfach nur im Bett liegen. Und mich hat tatsächlich auch, ja, also ich habe eigentlich nichts gemacht ein paar Wochen lang. Wie war es bei dir?
Erzähle ich dir sofort. Mich würde mal voll interessieren noch, wie eure Partnerschaft das ausgehalten hat, weil das ja auch für eine Partnerschaft unglaublich herausfordernd ist, sowas.
Ja, ich glaube, dass mein Partner sich halt in den letzten, so mittlerweile geht's wieder, aber einfach komplett zurücknehmen musste irgendwo, weil es einfach so krass war von den Symptomen und auch die ganze Situation bei mir. Und ich glaube, ich weiß nicht, was du teilen möchtest, aber ich bin ja gerade noch nicht bereit, wirklich zu erzählen, was passiert ist. Und ich weiß auch nicht, ob es jemals zu dem Punkt kommt. Und ich weiß, dass es für die Zuhörenden blöd ist, wenn ich oder wir ein bisschen kryptisch sprechen, aber gerade kann ich einfach noch nicht über die Traumata aus meiner Kindheit sprechen. Soweit bin ich einfach noch nicht. Aber genau, es war halt so schlimm, dass er sich eigentlich hat er sich zurückgenommen, ja. Also das war, glaube ich, für ihn auch nicht, ja, für ihn auch nicht einfach, aber es ging auch einfach nicht anders. Ja.
Ja.
Aber wie war das mit Depressionen bei dir?
Naja, es war tatsächlich so, ich habe mir gerne Partner ausgesucht, die Depressionen hatten, und dann konnte ich immer irgendwie, also die da raus, also irgendwie habe ich es immer geschafft, auch mich dann darüber zu identifizieren, dass ich irgendwie so einen neuen Lebensanteil bei denen reinbringe, und dann dachte, oh, ich bin sowas Besonderes. Also wie oft ich von irgendwelchen Männern schon gehört habe, du hast mein Leben gerettet, und das mittlerweile so ein Satz ist wie, bitte, ich kann es nicht mehr hören. Das ist überhaupt nichts Positives in dem Sinne. Und dann meine Therapeutin irgendwann mal zu mir sagte, Frau Peters, Depressionen können auch ansteckend sein. Und da hat es bei mir zum ersten Mal geklickt, dass, ja klar, wenn du jahrelang, ne, also bei dir war das jetzt eine Phase, aber wenn du jahrelang in einer Beziehung bist mit jemandem, der Depressionen hat, das färbt halt voll ab. Und das ist halt damals bei mir in der Beziehung auch passiert. Also eigentlich war er depressiv und es war einfach mega anstrengend jahrelang für mich. Und na klar, hätte ich mir ihn auch nicht ausgesucht, wenn ich nicht auch diese Anteile in mir hätte. Das ist mir heute halt auch bewusst. Also ich bin ja auch nicht gesund in diese Beziehung reingegangen. Ja. Und ich glaube,
aber würdest du, ich wollte fragen, ob du sagen würdest, dass Depression eigentlich so gar nicht so sehr dein Thema war, sondern dass wirklich über die Beziehung gekommen ist, in der du warst?
Also ich glaube, am Anfang war Depression definitiv nicht mein Thema, aber und tiefer gehen schon. Weil was bei mir einfach Thema war, dass ich habe ja von heute auf morgen mein Zuhause verloren, als ich damals noch in der Schule war. Und habe dann wirklich, habe es von heute auf morgen geschafft, irgendwie was zu finden, wo ich wohnen kann. Und auch wirklich nur, weil ich ein Freundesnetz hatte, was mich aufgefangen hat. Und das auch eine Zeit war tatsächlich, wo ich ein Tagesbudget von 2 Euro am Tag hatte. Ich habe neben der Schulzeit gearbeitet. Ich habe mir Klopapier von der Arbeit mit nach Hause genommen, weil ich Angst hatte, dass ich mir sonst nicht genug zu essen kaufen kann. Mir haben Freunde Schulbrote mit zur Schule gebracht, damit ich was zu essen habe. Und ich habe halt einfach weitergemacht, weil ich so ein Ziel vor Augen hatte. Ich wusste, ich will meinen Schulabschluss machen. Ich wusste, ich möchte eine Weltreise machen. Und meine ganze Energie ist da reingeflossen. Und ich habe eigentlich von da an, und es fing auch schon früher an, aber ich habe halt einfach immer weitergemacht. Und ich glaube, das erste Mal, dass ich wirklich gemerkt habe, boah, mir geht's nicht so gut, war, als ich dann kurz bevor ich auf meine erste Weltreise mit 19 aufgebrochen bin, aus meiner damaligen Wohnung ausgezogen bin und die Treppe halb runtergefallen bin und da einfach nur noch saß und geheult habe und überhaupt nicht wusste, was los ist. Und das war, glaube ich, so mein erstes großes Anzeichen für, eigentlich ist hier voll die Überforderung da. Ja. Und dann war ich unterwegs, habe studiert, habe gearbeitet nebenbei und habe irgendwie mein Leben gelebt. Und ich glaube, nach außen hin hat es auch niemand gemerkt, was eigentlich in mir drin los war. Und ich habe es mir selber nicht eingestehen wollen. Und dann war ich halt irgendwann in dieser Beziehung, die für mich so traumatisierend war. Und ich glaube, da ist es einfach auch so ein bisschen rausgekommen, weil das sich immer mehr zugespitzt hat, wie wenig Raum ich habe, wie schlecht es mir eigentlich ging. Dann kamen diese ganzen Krankheitssymptome dazu. Und ich habe immer noch gesagt, so ey, also psychisch ist bei mir halt einfach alles vollkommen in Ordnung. Ja. Und ich glaube, es musste sich bei mir so zuspitzen, dass ich musste eigentlich meine gesamte Identität einmal loslassen, weil ich meine gesamte Identität auf einer Basis aufgebaut habe, die auf Überleben ausgelegt war und nicht auf Leben. Und das ist so ein großer Unterschied. Und ich habe alles darauf aufgebaut. Ich habe alles auf dem Überlebensmodus aufgebaut. Und dann zu checken, ich muss eigentlich alles, was ich mir aufgebaut habe, einfach alles loslassen, das ist so fucking scary. Und da bin ich gefallen und da bin ich auch echt, also da bin ich richtig gefallen dann, als ich das loslassen musste.
Und Welcher Moment war das, wo du das loslassen musstest?
Die Trennung damals. Die Trennung, okay. Die Wohnung.
Ihr habt zusammen gewohnt?
Ja, eigentlich. Okay. Wir haben zusammen gewohnt, ja.
Und war das der Moment, wo auch deine physischen Symptome so schlimm geworden sind? Oder war das schon später, wo es dir eigentlich wieder ein bisschen besser ging physisch?
Also meine physischen Symptome waren vorher schon richtig schlimm. Das war auch mit ein Grund, warum ich aus dieser Beziehung nicht rausgehen konnte, weil ich einfach so geschwächt war und gemerkt habe, ich schaffe es gerade auch gar nicht, mir ein neues Leben aufzubauen. Und dann habe ich irgendwann echt alles genommen, was ich ja hatte. So meine erste große Investition war eine einmonatige Ayurveda-Kur in Sri Lanka damals.
Okay, ja.
Und ich weiß noch, also ich war ja auch unglaublich dünn damals. Ich habe ja richtig an Gewicht verloren, weil ich so selten irgendwie richtig essen konnte wegen der Migräne. Und ich an einem Punkt war einfach, ich wollte halt einfach verschwinden. Ich wollte einfach nicht mehr dieses Leben leben. Ich wollte diese Beziehung nicht und konnte nicht raus. Ich wollte wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verschwinden. Und so sah ich, glaube ich, auch aus. Und ich bin damals in Sri Lanka angekommen. Und sie haben mich auch immer nur die Small Lady genannt. Und alle waren da irgendwie, um Gewicht zu verlieren. Und ich war die Einzige, ich habe immer zwei Desserts bekommen. Und ich weiß noch, dass damals, ich war schon 3 Wochen da und da kamen so 2 ältere Frauen, die zum ersten Mal auch außerhalb von Europa waren und eh schon so Kulturschock. Und dann kamen sie irgendwie, die waren fix und fertig dann, glaube ich, auch, als sie ankamen. Da meinte die eine 3 Tage später zu mir, Birte, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich hier angekommen bin und dich gesehen habe, da dachte ich nur, ach du Scheiße, wenn ich in 3 Wochen auch so aussehe, dann will ich das hier alles gar nicht machen. So, das war so der Moment, wo ich dachte, ja, oh fuck, ey. Da war ich Mitte 20. Und mich hat aber diese Kur tatsächlich so gekräftigt, dass sich meine Migräneattacken reduziert haben. Und ich einen Weg gefunden habe, aus dieser Beziehung rauszukommen. Es war kein schöner Weg. Ich bin einfach einmal völlig explodiert und habe Dinge ausgesprochen, die einfach nicht mehr zurücknehmbar waren. Und danach bin ich in eine psychosomatische Klinik gegangen für 9 Wochen. Und das war für mich dann der nächste Schritt, der einfach nur Gold wert war, weil ich war so verloren an dem Zeitpunkt. Meine Migräne wurde zwar langsam besser, was unglaublich viel schon mal bewirkt hat, aber ich war am Anfang einfach verloren. Und das war auch der Punkt, wo ich dann echt erstmal gecheckt habe, so ich bin am Struggeln. Ich habe Depressionen, ich habe Panikattacken, ich habe posttraumatische Belastungsstörungen, ich wiege zu wenig. Und ja, da hatte ich auf einmal so ein Netz. So man geht ja in eine Bubble, das hatte ich im Ayurveda auch schon mal und auf einmal kümmern sich alle um einen. Und ich konnte zum ersten Mal einfach loslassen und konnte das zulassen, dass sich gekümmert wird um mich und dass ich einfach nur zu meiner Kunsttherapie gehen muss und zum Sport morgens und dass ich meine Gruppentherapie habe. Und dann konnte ich so Schritt für Schritt das Leben wieder mehr einladen. Ich habe einfach Dinge gemacht, auf die ich Bock hatte, die ich mir einfach auch verboten habe vorher. Ja, wir sind mit dem Cabrio durch den Schwarzwald gedüst und ich habe es einfach gefeiert. So. Und das waren so Dinge, die mir auch wirklich aus der Krise rausgeholfen haben, Dinge zu machen, die mir Spaß gemacht haben, Dinge auszuprobieren und zu gucken, macht mir das Spaß, ohne mich dafür zu verurteilen.
Ja, und wie hast du, weil häufig haben ja Leute, glaube ich, auch Probleme, einen Klinikaufenthaltsplatz und so zu bekommen. War das damals, weil das ist ja jetzt wahrscheinlich auch schon ein bisschen her, war das kein Problem? Hast du da schnell einen Platz bekommen?
Ich hatte damals A, das Glück, dass ich noch privat versichert war, was natürlich ein Vorteil tatsächlich ist, muss man einfach so sagen.
Da braucht man nicht drüber reden, ja.
Aber auch da, ich musste natürlich ein bisschen warten und es war auch ein Struggle, das zu beantragen. Da bin ich auch noch mal einige Krisen durchgelaufen. Also da war ich so richtig am Rande meiner Kapazitäten. Ich hatte dann die grandiose Idee, weil ich nicht wusste, wohin, weil ich ja nicht ich wollte nicht in die Wohnung, ich wusste, da kacke ich irgendwie ab. Und ich hatte kein Elternhaus, in das ich gehen konnte und so. Und dann kam ich auf die grandiose Idee, ja, also Reisen habe ich immer schon gerne gemacht. Dann bin ich nach Kuba geflogen. Das hat genau eine Woche funktioniert und dann hat meine Freundin dann gesagt, so, hier ist dein Flug, du kommst jetzt zurück. Es war einfach nur Kacke. Also da habe ich auf jeden Fall gelernt, wenn es einem richtig scheiße geht, also so wirklich so richtig scheiße, nicht, ich habe jetzt mal irgendwie hier den kleinen Winterblues oder so, ja, sondern wenn es einem existenziell scheiße geht, steig nicht in den Flieger und flieg irgendwo hin, wo du niemanden und nichts und gar nichts kennst. Keine ja. gute Idee. Ja, da weiß ich noch, da lag ich nachts dann in irgendeinem so Dorm und habe richtig gelitten und dachte so, nee, also das kann es jetzt hier irgendwie auch nicht gewesen sein. Also es hat ein bisschen gedauert und dann hatte ich aber irgendwann meinen Platz. Ich glaube, der ganze Prozess ging tatsächlich nur 2 Monate, aber auch, weil ich sehr auf Dringlichkeit gepocht habe.
Ja, ich glaube tatsächlich, man kann den Prozess zwischen privatversichert und normalversichert auch einfach nicht vergleichen, weil ich weiß natürlich nicht, wie es früher war, aber es ist, ich habe bei den Kliniken, ich habe auch letztes Jahr ein paar angefragt, da kriegst du 2 unterschiedliche Anmeldeformulare und die sagen auch, okay, wenn du privatversichert bist, dauert es 1 bis 2 Monate, wenn nicht, dann stell dich auf 1 bis 2 Jahre ein, also da sind wir mittlerweile. Das ist halt auch einfach echt schon krass, muss man sagen. Aber halt richtig, trotzdem einfach richtig gut für dich, weil es war ja einfach unglaublich wichtig für dich damals. Also
ich glaube, es war auch lebensrettend für mich tatsächlich. Also ich würde so weit gehen. Es war tatsächlich für mich notwendig.
Und hattest du auch in der Klinik gute Erfahrungen? War das gut für dich?
Ich hatte total gute Erfahrungen. Also ich hatte eine Erfahrung, die nicht so gut war mit der Therapeutin, aber der Rest meiner Erfahrung war extrem gut.
Cool.
Ich habe auch Menschen kennengelernt, die immer noch in meinem Leben sind. Also
voll schön.
Ich habe eine Frau kennengelernt, die supportet mich auch immer noch. Und es ist so schön, auch irgendwie dann zu merken, man lernt Menschen kennen, die einfach ähnliche Struggles durchlaufen und an ähnlichen Punkten im Leben stehen und dann zusammenzuhalten irgendwie. Das war war sehr besonders, die Zeit.
Ja.
Wie war es denn bei dir? Also was waren so deine Schritte, als du vor 2 Jahren, als es so über dich eingebrochen ist?
Also ich war tatsächlich, hatte ich ja schon auch erwähnt, ich stand komplett neben mir. Also ich wusste überhaupt nicht, was los ist, weil das auch sehr großen Einfluss auf meine familiäre Situation hatte. Und ich habe dann erstmal in meiner, wo ich wusste es ja nicht, habe ja erstmal ein paar Psychologen kontaktiert. Ich hatte ja keine Ahnung von dem, wie, wo man hingeht, was man machen soll oder wie auch immer. Also an alle, die vielleicht Themen haben, geht zu eurem Hausarzt erstmal. Also der kann schon mal auch Dinge machen. Und jedenfalls habe ich dann Psychologen kontaktiert und auch schon nach Trauma und so weiter geguckt und die meinten, nee, wir haben halt alle keine Plätze. Und nachdem ich so ein paar Absagen hatte, dachte ich mir so, was ist denn hier los? Ich dachte, es wäre so ein bisschen nicht ganz so wie beim Arzt, aber ich wusste wirklich nicht, in was für einer Krise sich eigentlich das Gesundheitssystem, aber gerade auch dieser psychologische Bereich befindet. Und dann bin ich zu einer Hausärztin und die hat mich an das Traumazentrum im UKE verwiesen, wo ich tatsächlich eine richtig schlechte Erfahrung hatte. Also da bin ich mittlerweile so, gerade wo ich jetzt alles wieder zur Ruhe komme, meine Symptome besser sind, ich bin jetzt seit einem Jahr in Therapie und so weiter, da bin ich wirklich am Überlegen, ob ich da mal anrufe oder da einen Brief hinschreibe, weil das war, also die nennen sich Traumazentrum vom UKE und es wurde so dargestellt, da wirst du jetzt gerettet und dann gehst du dahin, erzählst deine Geschichte in irgendwie einer halben Stunde einem Psychologen und der gibt, also wirklich ist genauso gelaufen, der gibt mir einen Zettel und sagt, also bei in der Klinik müssen sie gar nicht erst versuchen, das dauert 1 bis 2 Jahre, hier haben sie einen Zettel mit Psychologen in Hamburg zum Thema Trauma, die haben wir ihn rausgesucht, hat wahrscheinlich irgendein Prakti mal gemacht, kontaktieren die sie mal, aber stellen sie sich darauf ein, dass sie eine lange Wartezeit haben. Und ich bin da rausgegangen und dachte, also, was ist hier los? Und dann habe ich ja angefangen, nach einem Psychologen zu suchen. Und als ich dann auf der Suche war nach einem Therapieplatz, habe ich nebenbei eine Gruppentherapie begonnen und bin dann in ein Coaching gegangen. Und das hat mir schon unglaublich geholfen und habe nebenbei aber auch noch körperlich gearbeitet und so weiter. Also habe ja in dem Jahr einiges gemacht und irgendwann hat es dann Gott sei Dank geklappt mit einer Therapie über das Kostenerstattungsverfahren. Es war auf jeden Fall ein krasser Weg und ich kann auch allen sagen, weil wir erwähnen das, glaube ich, auch häufig in unserem Podcast, so sucht euch Hilfe und sprecht auch mit Freunden und Familie und so weiter. Und ja, in 90% der Fälle hatte ich richtig gute Erfahrungen, auch bei Freunden und Familie. Aber ich bin auch, und das hast du ja auch eben auch erzählt, mit irgendwelchen Anträgen, ich bin auch vor unfassbar viele Türen gerannt. Und ich habe auch wirklich sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht. Und an alle, die, ja, ich war auch bei Psychologen, wo ich wirklich das Gefühl hatte, also ich hatte auch ein paar Termine bei Psychologen, wo ich dachte so, puh, also ich glaube, du hast hier wirklich einen falschen Beruf. Also deswegen, falls ihr an Menschen geratet, auch ob das jetzt ein Psychologe oder ein Arzt ist oder auch bei Freunden und Familie, wo ihr das Gefühl habt, ist, ja, da seid ihr nicht gut aufgehoben. So, ihr werdet trotzdem jemanden finden. So, lasst euch nicht dadurch ja aufhalten, einen guten Therapeuten zu finden, vielleicht einen guten Coach zu finden. So, macht einfach weiter. Das kann ich auf jeden Fall auch mitgeben, weil es war oder es ist teilweise einfach ein schwieriger Prozess. Und natürlich habe ich bei den meisten Freunden und auch bei den Psychologen, wo ich jetzt bin, unglaublichen Support erfahren und auch bei dem Hausarzt, wo ich bin und gerade natürlich auch von meinem Partner. Also ich glaube, ohne meinen Partner und ohne meine Freunde hätte ich es auch wirklich nicht geschafft. Also das war ein, also das letzte Jahr war wirklich einfach richtig, richtig krass und da bin ich sehr dankbar. Aber wie gesagt, wenn ihr irgendwo an jemanden gerät, wo ihr euch nicht wohlfühlt, wo es nicht passt, dann geht weiter und sucht weiter, weil es lohnt sich auf jeden Fall.
Voll. Ich finde es spannend, du hast so viele Sachen gesagt, die, ja, ich glaube, gute Impulse sind. Und also das eine Mal irgendwie zum UKE, also dem Universitätsklinikum. Ja, man kann schlechte Erfahrungen machen. Das ist einfach nur eine absolute Katastrophe teilweise. Geht weiter. Ja. Geht einfach weiter.
Genau, auf jeden Fall.
Es wird jemand kommen, der einem hilft.
Ja.
Ich finde es auch richtig gut, dass du gesagt hast, Gruppentherapie, das ist tatsächlich auch was richtig Gutes. Also mir, ich habe ja Gruppentherapie in der Klinik erlebt und bin total positiv überrascht gewesen, wie tief das auch gehen kann in der Gruppentherapie, weil du erlebst dich nicht nur als Individuum, sondern du nimmst halt wieder eine Rolle ein, ja? Und meistens nimmt man halt die Rolle ein, die man überall im Job, in der Beziehung, in der Familie irgendwo auch einnimmt. Und es kann halt manchmal auch richtig abgehen. Also bei uns ist es auch manchmal richtig explodiert. Und es kann unglaublich heilsam auch sein und man kommt viel schneller rein als in der Einzeltherapie. Also Gruppentherapie als Anlaufstelle finde ich mega der Impuls. Und ja, dann auch, was du sagtest, Coachings und sonst was. Ihr könnt euer Geld nicht besser investieren als in euch selber.
Ja.
Also das habe ich auch gelernt.
Ja.
Nirgendwo anders ist dein Geld besser angelegt als halt bei dir.
Ja.
Und ja, sich Alternativen sonst zu suchen, weil tatsächlich das Gesundheitssystem leider komplett überlastet ist mittlerweile, was das angeht. Und trotzdem auch da, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr da Hilfe braucht von einem Psychologen etc., bleibt dran. Bleibt einfach dran.
Auf jeden Fall.
Ich habe damals meinen Platz bekommen. Ich hatte mich auch über ein Jahr vorher schon gemeldet und auf die Warteliste setzen lassen. Und dann habe ich mich nochmal gemeldet und dann kam nichts zurück. Und dann habe ich mich nochmal gemeldet, anderthalb Jahre später, und habe gesagt, jetzt ist es soweit, ich brauche es jetzt. Und dann habe ich tatsächlich direkt den Platz bekommen.
Ja.
Also dann auch, lasst euch auf Wartelisten setzen und ruft immer wieder an.
Ja, auf jeden Fall. Also das, genau, man findet die Leute und man findet vor allem auch die Leute, weil ich war dann auch so verzweifelt und bei ein paar Psychologen hat es nicht gepasst. Und letztendlich war es aber genau richtig so, weil ich habe jetzt halt jemanden gefunden, mit dem es einfach richtig gut ist. Und genau, wir da einfach unglaublich in die Tiefe gehen und ich auch, mit ihm bearbeite ich sozusagen meinen Kindheitstraum. Also da geht es tatsächlich auch sehr wenig um Job oder um irgendwas anderes, hauptsächlich um das Trauma. Aber mit ihm bespreche ich Dinge, die ich sonst nirgendwo mit niemandem bespreche. Und das ist, also kann auch unglaublich hilfreich sein und einfach sehr heilsam, ja.
Voll. Was war denn bei dir der Punkt, wo du gemerkt hast, ah ja, okay, es hängt doch mit meiner Psyche zusammen. Alles, was ich gerade hier im Außen in meinem Leben habe, hängt doch irgendwie mit meinem Inneren zusammen.
Ja, das war ja der Moment letztes Jahr, als es mich dann Anfang des Jahres eigentlich überrollt hat. Also ich konnte den Erinnerungen und dem Erlebten gar nicht mehr entkommen, weil mich einfach genau dieses Trauma aus meiner Kindheit, das hat mich überrollt und da gab es gar keine Frage mehr, dass da irgendwas sozusagen nicht oder dass ich keine, also da konnte ich mich nicht mehr hinstellen und sagen, ich habe keine mentalen Themen. Und dann habe ich mich natürlich auch ganz klassisch Sarah 80 Bücher zum Thema Trauma so gelesen. Das erste, was ich gemacht habe, Bücher zum Thema Trauma bestellen. Und ich finde es aber richtig krass, wie groß mittlerweile die Studienlage ist. Oder ich weiß nicht, ob das Studien sind. Manchmal sind es ja Tests zum Thema Trauma und Krankheit. Und auch bei Autoimmunerkrankungen gibt es so viele Studien, wo die Menschen in Therapie gehen, in bestimmte Therapien und die Symptome einfach besser werden. Mhm. Wie viel eigentlich von, und da, dem würdest du jetzt wahrscheinlich auch zustimmen, wie viel von dem, was in unserem Körper passiert, eigentlich von einer mentalen Ebene kommt. Aber wie war es denn bei dir?
Wann dieser Punkt kam?
Ja.
Eigentlich, es war so ein schleichender Prozess. Also eigentlich wusste ich schon länger, dass diese Migräne auch mit dieser Beziehung und mit dem, was ich in dieser Beziehung erlebt habe, zusammenhing. Ich wollte es mir aber nicht eingestehen, weil ich dann hätte die Konsequenzen treffen müssen. Schluss. Finito. Und ich hatte Angst davor, weil ich ja so viel darauf aufgebaut habe. Ich habe in meiner Ayurveda-Kur ganz viel darüber reflektiert und da auch schon gemerkt, okay, es hängt irgendwie zusammen und war trotzdem noch nicht bereit, diesen Schritt direkt danach zu gehen. Also es hat dann noch mal ein paar Wochen gedauert. Und dann, als wirklich der große Bam kam und es ging mir relativ schnell besser. Also die Migräne wurde besser, meine anderen Symptome wurden besser. Und je mehr ich mich dann tatsächlich auch dem Schmerz, den Emotionen und allem anderen gestellt habe, desto besser wurde es. Und dann, bei mir gab es nicht diesen einen Aha-Moment, sondern es war einfach wirklich ein Prozess, eigentlich mir das einzugestehen, was ich eh schon wusste.
Und ich glaube letztendlich, also bei mir gab es diesen einen richtig krassen Aha-Moment und gleichzeitig, dieser Prozess hört ja auch nie auf. Er geht ja einfach nur immer tiefer oder es ist ja auch nicht nur ein Trauma, das man hat, sondern häufig sind es ja viele kleinere Wunden, die dann irgendwie dazukommen. So bei mir war es, also Anfang letzten Jahres ein Riesentraum, aber dann drumherum sind dann ja noch so viele kleinere Sachen. Teilweise haben sie was damit zu tun, teilweise haben sie überhaupt nichts damit zu tun. Also ich glaube, dass es, ja, letztendlich ist es ja nie vorbei, die Integration.
Nein, es ist nie vorbei. Und ich habe da jetzt auch noch mal drüber nachgedacht, weil doch auch noch mal einige Nachrichten kamen mit so krass, was war jetzt eigentlich alles bei dir los im letzten Monat? Und ich einfach in solchen Momenten immer wieder merke, genau deswegen mache ich die Arbeit, weil ich immer schneller es schaffe, Scheiße in was Gutes zu verwandeln, ja. Wir können das Leben eh nicht kontrollieren. Wir wissen nicht, was uns passiert, was an der nächsten Ecke auf uns wartet, aber wir können halt kontrollieren, was wir draus machen und wie wir damit umgehen. Und je mehr wir uns mit unseren Emotionen auseinandersetzen und unseren Verletzungen auseinandersetzen und unserem Wertesystem auseinandersetzen, desto schneller können wir irgendwann erlebte Sachen so verarbeiten, dass wir sie nicht ewig mit uns rumschleppen, dass wir sie nicht verdrängen, dass nicht erst so ein kompletter Breakdown entstehen muss, damit wir Dinge sehen.
Das stimmt auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, vielleicht kannst du auch nochmal deine Perspektive teilen. Also natürlich passiert auch viel in Gruppentherapie und viel in Coachings und viel in alles, was wir gemacht haben. Aber ich würde sagen, den größten Anteil der Arbeit mache ich selber. Also wie häufig ich, also eigentlich, es gab Phasen, da habe ich jeden Tag es gibt so einen Prozess, den ich mache, wie man das Unterbewusstsein reprogrammiert. Das kann man für kleine Sachen, also für kleine Reprogrammierung machen. Man kann es aber auch für in Anführungszeichen größere Wunden machen. Und damit habe ich teilweise jeden Tag diesen Prozess gemacht und mir jeden Tag einem irgendwie eine Stunde Zeit genommen, um Emotionen zu fühlen, um da reinzugehen, um ja einfach da reinzugehen und das zu transformieren. Also der Großteil der Arbeit passiert einfach dazwischen. Natürlich sind die Impulse und das, was in den Sessions passiert, unglaublich wertvoll. Und ich wäre nicht da, wo ich heute bin, ohne all diese Menschen. Und gleichzeitig passiert einfach der Großteil dazwischen.
Kleine Werbung. Das ist genau das, was Sarah und ich in unseren Coachings mit euch machen.
Ja. Aber würdest du zustimmen, ne? Das ist das meiste.
Ja, definitiv. Es passiert so viel dazwischen. Und also meine Coaching-Sessions, also die ich jetzt selber empfangen habe auch, haben mir einfach, also das große Geschenk, was ich da tatsächlich empfangen habe, war auch mich, also immer mehr zu lernen, mich durch sowas dann selber durchzunavigieren. Also zu checken, okay, was ist jetzt hier eigentlich gerade Phase? Und dann nicht mich zu betäuben, zu denken, scheiße, ich bin gerade mega traurig, ich bin gerade mega wütend, mir ist gerade alles zu viel, sondern mich einfach hinzusetzen und sagen, fuck, ist das gerade viel? Ich fühle das jetzt durch, ich traue mich, weil ich weiß, ich kann halten, was kommt. Und dann löst sich das so viel schneller auf, als wenn wir sagen, scheiße, ich bin so traurig, ich bin so dies, ich mache ein Pflaster drauf, ich gucke jetzt einen Film und esse Eis. Kann auch gut sein zu bestimmten Momenten, aber wenn es Teil einer Verdrängung ist, dann lieber mal gucken, wie kann ich diese Kapazität steigern, mich meinen Gefühlen zu stellen. Aber das ist halt was wir oft nicht lernen und was, also holt euch auch dafür Begleitung, weil es halt sein kann, dass Emotionen unglaublich intensiv sind und dann ist es einfach gut, wen da zu haben, der den Rahmen halten kann, der einen da durchleiten kann und sieht, was Phase ist.
Ja, und allein die Möglichkeit, also allein zu wissen, ich habe da jemanden, mit dem ich drüber sprechen kann oder ich habe da jemanden, den ich im Worst-Case-Szenario auch mal anrufen kann. Also allein diese Option zu haben, hilft ja unglaublich. Und ja, also ich glaube, die Menschen, die mich jetzt in den letzten zwei Jahren begleitet haben, mögen es auch irgendwie Freunde, mein Partner sein, oder mögen es auch alle Leute drumherum sein, irgendwie wissen, es gibt jemanden, mit dem kann ich meinen tiefsten Schmerz und all die Dinge teilen, die ich, wo ich mich einfach mit Freunden oder mit meinem Umfeld noch unwohl fühle, ist einfach ja unglaublich hilfreich. Also da bin ich auch echt richtig dankbar, ja.
Voll. Es ist auch so wichtig. Also ja, es ist so wichtig, dass man irgendwie ein Netz hat, was einen auffängt, dass man aufmachen kann.
Was sind so die Dinge, die dir am meisten geholfen haben, aus diesen ganzen Themen rauszukommen? Du hattest ja auch irgendwie von Panikattacken gesprochen. Also was sind die Tipps, die wir geben können, die du dir geben kannst, die dir vielleicht in den Momenten, aber auch allgemein am meisten geholfen haben?
Also die Dinge, die mir geholfen haben. Wenn ich akut zum Beispiel eine Panikattacke hatte, Atmung, tatsächlich auf die Atmung konzentrieren, weil das was ist, was einen ins Hier und Jetzt holt. Auch da zum Beispiel Körperkontakt zu sich selber suchen, also die Hände irgendwie auf den Bauch legen, die Hände sanft irgendwie aufs Gesicht legen. Man kann auch bei sowas irgendwie mit Düften arbeiten, also irgendwie ein gutes Öl haben mit Lavendel oder Rose oder irgendwas, was Positives für einen bedeutet. Weil das Sachen sind, die einen wieder zu sich selber holen. Das hat auf jeden Fall für mich in den Panikattacken funktioniert. Aber das war auch ein Prozess, das zu lernen. Also die ersten Panikattacken habe ich echt gelitten, tatsächlich. Dann, als ich wirklich in meiner Depression hing, ich finde, es ist immer so schwierig, weil gerade so dieses, also ich hatte eine Freundin, die hat mich immer sehr versucht, da rauszuholen, meinte, komm, wir gehen shoppen, wir machen dies und das und jenes. Und das hat immer für einen kurzen Zeitpunkt gut funktioniert. Und dann gab es immer das, wo es umgekippt ist für mich und eigentlich noch schlimmer wurde. Also da so eine Balance finden zwischen mal rausgehen, auch wenn man nicht will und eigentlich nicht kann. Und sonst auch einfach sagen, ey, hol mich ab, ich kriege das hier sonst nicht geregelt. und gleichzeitig zu gucken, dass man nicht das übliche Maß macht, weil das einfach zu viel sein kann. Also was für mich halt auch wirklich geholfen hat, aber auch erst ab einem Zeitpunkt, wo es mir wieder ein bisschen, wo ich wieder stabiler war, ist einfach mich auszuprobieren. Ich habe viel gemalt. Ich habe ganz viel meine Emotionen auch gemalt. Also ich habe unglaublich krasse Bilder eigentlich aus der Zeit. Malen war echt gut, weil man dann auch danach irgendwie was hatte, was man gemacht hat, ohne großen Aufwand. Und trotzdem hat man gesehen, okay, ich habe hier jetzt irgendwie was kreiert. Also alles, was man wirklich mit den Händen herstellen kann, sei es, ich weiß nicht, manche töpfern oder macht was, wo ihr später ein Ergebnis habt. Okay, okay, dort schnitzen, scheißegal, aber irgendwas, wo man ein Ergebnis hat und dann denkt, ich habe was geschafft für mich. Und ich habe mich irgendwie ausgedrückt. Also das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Für den Nächsten ist es vielleicht Kochen, I don't know. Also probiert euch aus und findet das, was da irgendwie hilft. Mir hat Sport auch geholfen, aber auch da, das war manchmal morgens ein Prozess von, ich lag eine Stunde im Bett, auch in der Klinik, und es war so, bitte jetzt aufstehen, zum Sport gehen. Nee, der Tag ist heute einfach, der ist einfach nichts wert. Jetzt steh auf. Nee, der Tag ist heute nichts wert. So diese Selbstgespräche, die ich da mit mir geführt habe, und dann aber dieses Commitment auch einzugehen, ich gehe da jetzt hin. So, und es hat mir jedes Mal gut getan, wenn ich es gemacht habe. Ja, was würdest du so für Tipps geben?
Ich glaube, ich habe es dir schon mal im Podcast, also wahrscheinlich werde ich es noch ganz häufig sagen, und zwar so, get your basics straight. Also achtet darauf, dass ihr ausreichend Schlaf bekommt, euch irgendwie gut ernährt, so einfach diese Basics schon mal. Dass das schon mal sozusagen, weil das kann schon sehr viel helfen, einfach gute Ernährung, raus in die Natur gehen, mit der Natur sich verbinden. Also dieses Grounding ist ja auch unglaublich hilfreich. Das hat mir am Anfang sehr geholfen. Das bringt das Nervensystem runter. Und gerade auch in diesen akuten Phasen. Bei Panikattacken, ich habe das alles, was du erzählt hast, nämlich auch ausprobiert, weil das viel auch empfohlen wird. Mir hat das tatsächlich nicht geholfen, sondern was mir geholfen hat, und ich möchte da ein Disclaimer machen, so guckt, ob es für euch passt oder nicht. Mir hat also auf jeden Fall auch Atmen super wichtig, und dann aber tatsächlich Augen schließen und reinzugehen. Und ich habe mit mir geredet, als würde ich mit diesem ängstlichen Anteil von mir reden. Also als wäre da jetzt ein kleines Kind, das verängstigt ist, so wie würde ich mit diesem Kleinkind reden? Und wobei, du hast schon viele Sachen gesagt, ich auch mache, also atmen und mich selber berühren und dann sagen, hey, ich bin da. So, ich weiß, du hast gerade Angst, so, ich weiß, es ist gerade irgendwas los, aber ich bin hier und es ist nicht so. Wir sind sicher, es ist alles okay, es ist alles gut. Und dann irgendwie liebevoll mit dem Anteil gesprochen, und das hat mir unglaublich geholfen, mich da auch sehr schnell wieder rausgeholt immer. Und in diesen ganz krassen depressiven Phasen, wo einfach wirklich gar nichts mehr ging, da hilft tatsächlich einfach nichts außer abwarten und hoffen, dass es besser wird. Also
und Gossip Girl gucken.
Ja.
Ey, wirklich, ich habe Gossip Girl geguckt, rauf und runter. Wenn ich es nicht aus dem Bett geschafft habe, ich habe Gossip Girl geguckt und davon geträumt, dass ich irgendwann in meinem Burberry High-End-Designer-Mantel durch die Gegend laufe. And guess what? I've got one now. Ich habe ihn.
Da gibt es tatsächlich Fotos und Reels von, also können die Leute sich
ja natürlich angucken. Ich habe damals davon geträumt, als ich im Bett lag und dachte, das Leben macht keinen Sinn mehr, es war alles grau, ich habe meinen Körper nicht mehr gespürt, ich hatte Schmerzen, ich habe wirklich in der Scheiße gesteckt, ich habe Gossip Girl geguckt und dachte, irgendwann bin ich das. Irgendwann bin ich das.
Bei mir war es tatsächlich, also in diesem ganz schlimmen Fall, ich habe wirklich nichts gemacht. Ich konnte nicht ans Handy, ich konnte kein Fernsehen gucken, ich habe eigentlich 20 Stunden am Tag geschlafen und war immer noch müde. Also es ging, ich konnte so keine äußerliche Stimulation. Das war wirklich so, es war so krass, weil ich mir dachte so, what the fuck is happening? Also wenn man noch nicht mal mehr einen Film gucken kann und nichts machen kann, das ist einfach schon wirklich so, mein Nervensystem hat einfach gesagt so, nope, ich mache hier jetzt gar nichts mehr, so mein Körper. Und das ist echt krass, weil das hat mir auch noch mal ein richtig krasses Verständnis für Menschen gegeben, weil es gibt ja auch irgendwie Menschen, die sich ritzen und so weiter oder sich selber Verletzungen zufügen. Und ich dachte mal so, warum machen das Leute und wie ist das? Und ich kann das alles nachvollziehen. Also ich kann wirklich nachvollziehen, dass der Schmerz so groß ist, dass man sich selber verletzen möchte, um das nicht mehr zu spüren. Und ich kann auch nachvollziehen, dass Menschen irgendwie sich umbringen. So ich dachte immer so, das kann doch keine Lösung sein. Wie können Menschen nur sowas tun? Und es hat mir auf jeden Fall schon echt einen krassen, also zumindest ein krasses Verständnis gegeben, wie schlecht es einem gehen kann. Und vor allem auch irgendwie dieses Wissen, eigentlich habe ich keine Ahnung, was bei Menschen los ist. Eigentlich habe ich keine Ahnung, wie es irgendwem geht. Und ich habe überhaupt gar kein Recht, auch nur ansatzweise irgendein Verhalten in Frage zu stellen. Egal, was der andere Mensch macht.
Oh, ich finde, das hast du richtig schön gesagt. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Ja.
Ja, danke.
Wirklich.
Das
ich kann es auch alles, ich kann es dann auch irgendwann verstehen. Also irgendwie passiert da, sind in solchen Phasen einfach Dinge, ja. Das hätte man jetzt nicht besser in Worte fassen können, als du das gerade gemacht hast.
Ja. Ich würde aber tatsächlich mal gerne mit dir malen und deine Bilder sehen.
Ich habe irgendwie aufgehört zu malen. Also ich habe damals, als ich jetzt in der Klinik zum Beispiel war, da habe ich halt wirklich sehr emotional gemalt. Da sind Bilder rausgekommen, da dachte ich hinterher, mein lieber Scholli, also puh, das sieht jetzt aber dark aus. Und es war aber richtig gut. Also es war richtig gut, weil man ja auch angeleitet wird, Dinge auszudrücken, die man nicht sieht oder die man sich vielleicht nicht so eingestehen will. Und auf einmal guckst du dieses Bild an und denkst dir so, oh krass, ja, genau so fühle ich mich eigentlich innen drin. Genau so fühle ich mich eigentlich innen drin. Und das dann mal zu realisieren, wie krass das eigentlich ist, weil ne, vieles trägt man einfach immer mit sich rum und es ist so normal. Man gewöhnt sich ja auch an Schmerzen, man gewöhnt sich an diese Dinge. Und dann zu visualisieren, so nee, und das möchte ich gar nicht mit mir rumtragen. Also da passiert echt viel. Für mich war Kunsttherapie richtig wichtig. Und dann habe ich aber, also eigentlich male ich gerne so schöne Bilder, so filigrane Sachen und so, ja, so ästhetische. Genau, das sind für mich, also so therapeutisches Malen und Malen sind für mich dann nochmal zwei unterschiedliche Dinge.
Auf jeden Fall, aber auch das Schöne kann ja schon therapeutisch sein und meditativ. Muss ja nicht immer.
Das ist eher meditativ für mich, ja. Voll. Ja.
Voll. Muss ja nicht immer, was auch immer du da gemalt hast, aber ich würde tatsächlich mal gerne, ich könnte mir auch vorstellen, dass du richtig gut malen kannst.
Wenn, also ich habe Tage, da kann ich tatsächlich gut malen, muss ich sagen, und ich habe Tage, da kann ich irgendwie gar nicht gut malen. Ich weiß nicht, ich muss voll in
so. Das ist aber auch schon wieder so Classic Birte, so eine Aussage. Classic Birte. Ich habe Tage, da bin ich einfach Picasso und ich habe Tage, da bin ich, kann ich gar nichts. Wieder so Classic, geile Aussage, hey. Aber ich so 100% true einfach. So, das stimmt dann auch genauso, wie du es sagst. Also es ist, ich glaube, es ist ja null übertrieben dann auch.
Nee, es ist wirklich so. Es ist tatsächlich ja so. Ja, also das wenn ich mich dazu richtig versuche zu zwingen, so nee, sieht kacke aus. Also, ja.
Hängen auch oder hängen in deiner alten Wohnung gemalte Bilder von dir?
Let me think about that. Ich glaube eins. Also, na gut, ich muss ja dazu sagen, ich habe das ja schon mal gesagt, meine Wohnung sah ja eigentlich gefühlt jeden Monat ein bisschen anders aus, weil ich ja einfach immer so Lust am Gestalten habe. Also je nachdem, wann du da warst, ja, es hingen mal Bilder da.
Relativ am Ende, glaube ich. Ne?
Das ist halt auch so ein Ding. Ich mag das ja so gern, wenn die Wände so richtig schön clean sind. Und gleichzeitig dadurch, dass ich ja dann immer Sachen umgestalte, ist halt überall ein Loch von einem Nagel drin. Weil wenn dann das Sofa hier steht, dann muss das Bild da hängen. Und dann messe ich das natürlich auch nicht aus und mache das alles nach Augenmaß. Dann geht es natürlich auch mal einfach daneben. Dann bin ich auch so die Klassikerin, die einfach so nach Armlänge misst tatsächlich. Funktioniert manchmal sehr gut, manchmal halt dann auch gar nicht gut.
ja. Aber du bist auch so, was mir gerade auffällt, du bist auch so eine richtige Duarin. Also zum Beispiel, als wir in Dänemark waren, hast du immer das Feuer gemacht, habe ich in der Zeit Frühstück gemacht oder wie haben wir die Aufteilung? Also du bist eher so jemand,
der Wasser gemacht. Zitronenwasser.
So, du bist da wird auf jeden Fall, es wird dann auch umgesetzt, weil ich bin so jemand, das fällt mir tatsächlich auf, wenn ich irgendwas anfange und es funktioniert nicht sofort, da denke ich, komm, lass ich.
Echt? So,
ja, also nicht bei Dingen jetzt irgendwie wie Orga-Kram und so weiter, aber bei so wirklich physischen Dingen, bei jetzt so Feuer machen, also da würde ich, glaube ich, relativ schnell aufgeben. Also bei anderen Dingen überhaupt gar nicht, da fuchse ich mich total rein und kann mir auch super, also lese 1000 Bücher, also ich lese halt lieber das Buch, wie es funktioniert, als dass ich wirklich dann Feuer mache. Aber du bist jemand, du hast das Feuer schon 10-mal gemacht, bis ich überhaupt das Buch gelesen habe, wie, weißt du, wie es Feuer geht.
Das habe ich ja auch an meinem alten Job so geliebt, dass, wenn es dann irgendwie hieß, ja, Frau Peters, nehmen Sie pro Kinderzimmer XY-Betrag so. Dann war ich 2 Tage irgendwie auf der Arbeit und war so, ich habe die Kinderzimmer gestrichen, ich habe jetzt ein neues Bett hier gekauft, ich habe einen Schrank da gekauft, wir haben Poster bestellt, es kommt da und da hin, ist alles eigentlich fertig. Es war so, es waren jetzt 2 Tage. Ich sage, ja genau, 2 Tage. So, ja. Hab ich gemacht. Aber auf der anderen Seite, so das, was du sagst, dich dann so richtig einfuchsen im Bücher lesen. Nee, ich mache Dinge. Also ich bin so eine Macherin. Das bewundere ich ja auch so an dir. Du kannst dich so richtig in auch so wissenschaftliche Dinge und kannst ja voll reinbleiben.
Ja, kann ich rein. Ich habe das, denke ich mir öfter, das ist, ich glaube, das haben wir öfter. Eigentlich wären wir zusammen wirklich die perfekte Person, wenn man uns so migrieren würde. Glaube ich.
Einzeln sind wir nicht perfekt, aber zusammen, du, da wären wir die perfekte Person. Aber wir teachen euch, ihr seid alle genug. Also jeder ist für sich genau. Genug.
Wir nur einzeln nicht. Ich glaube, das wäre...
Das merkt man ja, finde ich, auch bei uns am Podcast. Wir ergänzen uns immer so gut in der Aufgabenaufteilung.
Ja. Es klappt echt gut.
Ja.
Haben wir, wie immer, schließen wir die Folge damit ab, uns selbst zu beweihräuchern. Wir kriegen yes! jedes Mal wieder hin. Wir haben es geschafft, ungeplant.
Herrlich. Ja, war eine gute Folge.
War Deep Dive. Haben wir noch irgendwelche? Ich glaube, wir haben es abgegrast, ne? Alles. Ich glaube, wir haben alle Impulse, die wir geben wollten, gegeben.
Ja, es kommen ja auch noch mehr Folgen von uns. Das war es jetzt noch nicht mit dem Wisdom. Wir haben noch viel mehr in the pocket for you.
Und wenn ihr natürlich Fragen habt zu den Themen, weil ich glaube, mentale Gesundheit ist ein Thema, was einfach sehr viele beschäftigt. Ich glaube, Depressionen ist eine der hauptgesundheitsgefährdeten Krankheiten gerade in allen, wenn man sich wieder welche Studien anguckt oder welche Journals liest. Also wenn ihr da Themen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Impulse habt, kommt natürlich sehr gerne auf uns zu, sprecht uns an über unseren Instagram-Account, unsere eigenen Instagram-Accounts, aber auch über unsere E-Mail-Adresse, die in den Shownotes ist.
Podcast. Bitte wiederholt sie aber. Immer, jedes Mal. podcast@keinersatzfuerglitzer.de, das Ü natürlich mit UE geschrieben.
Ja.
Wir freuen uns auch über Leserbriefe.
Und worüber wir uns auch Leserbriefe.
Und worüber wir uns auch Fanpost. Ihr könnt uns gerne Fanpost schicken.
Worüber wir uns auch richtig doll freuen. Also da auch Shoutout an alle, die den Podcast teilen. Das wärmt wirklich unser Herz. Wir freuen uns da immer riesig. Immer weiter so machen, spread the word, kein Ersatz für Glitzer.
Ja, genau, it's a movement.
It's a movement.
Und damit bleibt nur noch zu sagen,
es gibt keinen Ersatz für
Glitzer. Warum macht das eigentlich immer so?
Glitzer. Ist richtig gut. Mach's bitte nie anders, auch bei Folge 100 nicht.
Okay.